Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, ne? Am besten gut und selbst.
Ja, normalerweise sage ich an dieser Stelle ja muss, aber irgendwie habe ich das Gefühl, im Moment muss gar nichts. Und die Welt ist irgendwie doch noch ein bisschen gruseliger als sonst auch schon.
Der Schwarzmaler Kretschmer.
Naja, so Schwarzmalen, also die Amtseinführung von Trump war jetzt ein komischer Tag, aber nicht im Sinne von lustig. Aber
oh, hör auf,
gut, hat der Tuppes von der anderen Seite des Deiches ja schon vorher in der Pressekonferenz gesagt, dass er Kanada an die USA anschließen will und dass er den Panama-Kanal zurück möchte. Und die ganzen Oligarchen hinterlassen im Moment ja auch eine Schleimspur. Also das muss man echt aufpassen, wo man hintritt.
Ja, aber das ist ja auch alles für die Sicherheit der USA, ne? Und die Wirtschaft der großartigsten Nation ever der Welt, ne? Also immerhin hat der Tuppes ja gesagt, dass die Sache mit Kanada nicht mit Waffen zu klären sei, sondern er das wirtschaftlich klären will.
Ja, das stimmt, aber beim Panama-Kanal wollte er da gar nichts ausschließen. Mal ehrlich, mit solchen Aussagen macht er doch die komplette Riege der Kabarettisten arbeitslos. Diese Realsatire, die kannst du dir doch nicht ausdenken.
Ja, wer braucht House of Cards halt doch, ne? Es gibt halt Trump, ne? Das ist, ja, aber bei allem Spaß beiseite, er meint es ja tatsächlich ernst zu meinen. Also Grönland hätte er schon gerne.
Ja. Das hat sogar bis in die Kindernachrichten geschafft und mein 12-jähriger Sohn musste mit dem Kopf schütteln. Souveräne Staaten an die USA angliedern, ganz groß, wobei Grönland ja nicht souverän ist, aber das wäre eigentlich was fürs Klugscheißerwissen und würde jetzt hier sicherlich ein bisschen zu weit führen. Ich habe da zu Grönland und den USA aber noch eine ganz andere Idee.
Aha, und die wäre?
Ja, das ist ein ganz, ganz langfristiger Plan. Und der fing schon in der ersten Amtszeit von Trump an mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Die Älteren werden sich erinnern. Damals wollte Trump Grönland schon kaufen. Aber all die Aktionen hängen tatsächlich zusammen und das zielt schon alles auf die Übernahme Grönlands ab.
Okay, wie das?
So, liebe Verschwörungstheoretiker, jetzt bitte die Ohren aufsperren. Durch den Austritt eines der größten CO2-Emittenten steigt natürlich die Globaltemperatur weiter an. Dann schmelzen die Gletscher auf Grönland und das Land wird zukünftige Siedlungsfläche für die USA. Und natürlich fallen dann auch die Bodenschätze noch ab, die da unterm Eis vermutet werden. Und da ja Kalifornien gerade unbewohnbar wird, braucht man dann das Ganze vielleicht als neue Siedlungsfläche. Und eben auch Nordkanada, das ist nicht so weit weg.
Naja, der eine die Ukraine, der andere Kanada und Grönland. Okay, ich sehe es schon hier.
Du sagst zu mir Schwarzmaler, aber geopolitische Themen scheinen ja in der letzten Zeit auch in der Geografie wieder en vogue zu sein. Ich habe da vor ein paar Jahren mal von meinem ehemaligen Chef, Grüße an Herrn Nipper, das Buch von Tim Marshall geschenkt bekommen, Die Macht der Geografie.
Ah, ja, ja, ja.
Ja, und kommentiert wurde das von einem meiner Kollegen mit, naja, Perspektive der Geopolitik, die da so gezeigt würde, die sei doch ein bisschen überholt. In der globalisierten Welt griffen doch die Thesen des Buches gar nicht. Und wenn man ehrlich ist, sind die Thesen von Tim Marshall schon auch ziemlich steil. Andererseits tut sich ja gerade an vielen Stellen auf dieser Welt Spannendes auf, gleichzeitig auch Erschreckendes, was so die Geopolitik angeht. China mit der neuen Seidenstraße und dem Südchinesischen Meer, der Angriffskrieg Russlands, der Konflikt in Palästina. Und die Liste ließe sich sicherlich noch weiterführen. Und da will Trump wohl in nichts nachstehen. Vielleicht will er auch einfach mal irgendwo einmarschieren.
Ja, ich finde das halt einfach irgendwie vollkommen schizophren. Ne? Er will überall rein, aber aus den USA sollen alle raus. Also zumindest die EinwandererInnen. Und auch ausländische Waren sollen am besten gar nicht mehr erst in die USA rein. So ein Protektionismus. Dafür sollen aber alle die Großartige der USA kaufen. Also irgendwie in sich scheint das schlüssig, aber also es ist ist einfach vollkommen bekloppt. Also ich komme da nicht mehr ganz nach, muss ich sagen.
Ja, ja, man möchte schreien, Herr schmeiß Hirn vom Himmel, aber vermutlich fehlt es uns einfach an Intelligenz.
Ja, Moment, also hier sitzen ja zumindest zwei promovierte Wissenschaftler am Tisch, ne?
Kein Grund, sich aufzuregen. Wir sprechen doch heute drüber.
Darüber, wie wir die Weltherrschaft an uns reißen?
Nee, über Intelligenz.
Ach ja, aber die braucht es doch auch gar nicht mehr heute, um ehrlich zu sein. Jetzt bin ich hier der Schwarzmaler,
ja, darum,
sorry.
Ja, darum sprechen wir über künstliche Intelligenz.
Ah, ob die uns retten kann oder ob es uns an natürlicher Intelligenz mangelt und wir alles noch schlimmer machen?
Wir werden sehen.
Ja, Holger, wir haben lange nicht mehr mit einer Definition angefangen. Das heutige Thema, wenn das jetzt das sein soll, künstliche Intelligenz, die schreit aber doch geradezu nach einer Definition.
Nichts leichter als das, allerdings auch wieder nicht.
Hä? Wieso jetzt nicht?
Naja, wir haben es bislang nicht geschafft, natürliche Intelligenz so richtig umfassend und allgemein zu definieren. Und da kommt quasi jetzt schon die künstliche Intelligenz um die Ecke.
Ja, schon ist gut. Ne? Soweit ich weiß, wurde der Begriff der künstlichen Intelligenz in den, bestimmt 1950er Jahren schon erfunden. Also vor, keine Ahnung, 70 Jahren. So neu ist das Ding jetzt auch nicht, oder?
Ich bin beeindruckt. Das stimmt. Im Proposal des Dartmouth Workshop 1956 haben die Organisatoren formuliert, dass jeder Aspekt des Lernens oder jeder andere Teil von Intelligenz so präzise beschrieben werden kann, dass eine Maschine sie nachahmen kann. Damit beschreiben sie, klar, Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz.
Also künstliche Intelligenz ahmt somit das menschliche Denken oder die menschliche Intelligenz nach.
Genau, das tut sie.
Okay. Aber ist das jetzt wirklich schon intelligent?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht fragen wir die KI mal selber.
Künstliche Intelligenz, KI, ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Entwicklung von Systemen beschäftigt, die Aufgaben erledigen können, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Dazu gehören unter anderem AST, Lernen. KI-Systeme können aus Daten lernen und ihr Verhalten basierend auf neuen Informationen anpassen. Zweit, Schlussfolgern und Problemlösen. KI kann logische Schlussfolgerungen ziehen und Probleme lösen, oft durch Algorithmen und Mustererkennung. Dritt, Sprachverarbeitung. KI kann natürliche Sprache verstehen und generieren, wie zum Beispiel bei Sprachassistenten oder automatisierten Übersetzungsdiensten. Viert, Wahrnehmung. KI kann visuelle Informationen, Geräusche oder andere Daten wahrnehmen und interpretieren, wie es bei Gesichtserkennung oder Sprachsteuerung der Fall ist. Fünft, Planung. KI kann Strategien entwickeln und Entscheidungen treffen, wie bei autonomen Fahrzeugen oder in der Robotik. Einige der bekanntesten Anwendungen von KI umfassen maschinelles Lernen, neuronale Netzwerke, Expertensysteme und maschinelles Sehen. KI findet Anwendung in vielen Bereichen, darunter Medizin, Finanzen, Bildung, Verkehr und Unterhaltung.
Und ich möchte hinzufügen, dass KI, zumindest wenn sie ChatGPT heißt, auch eine amerikanische Dialekt hat.
Ja, ich bin begeistert, Holger. Excellent. Das ist auf jeden Fall das, was mich am meisten fasziniert hat und ich mich hart konzentrieren musste, zuzuhören. Okay, was ist bei mir hängen geblieben, außer dass ich mich über den Akzent hier beömmeln kann? KI kann also lernen, Schlussfolgerungen machen, Probleme lösen, Sprache verstehen, Dinge wahrnehmen und Sachen planen. Das sind alles Dinge, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordert, würde ich mal sagen. Aber wo ist jetzt die Grenze, frage ich mich, zwischen Nachahmen und Ersetzen? Also ist das wirklich selbstständig oder, ja, keine Ahnung.
Ja, die Frage, ob KI uns ersetzen kann, ist ja eine, die viele umtreibt und auch Angst macht. Allerdings ist das mit dem Ersetzen ein ganz schön breites Feld. Also Ersetzen von Routineaufgaben bis zu kreativen Dingen. Besonders spannend finde ich diese Ersatzdiskussion immer dann, wenn es um Dinge geht, wo wir Menschen uns immer noch für die Krone der Schöpfung halten. Also zum Beispiel in der Kunst. Ne? Also manche Menschen behaupten, dass so Werke wie die Mona Lisa oder Beethovens Neunte oder solche Dinge gar nicht von der KI erschaffen werden können. Andere halten dann dagegen, naja, wenn wir ehrlich sind, Künstler haben immer auch schon andere Künstler studiert und haben dann aus dem, was sie da gesehen haben, etwas Neues geschaffen. Warum soll das nicht eine KI auch können? Auch die KI kann lernen und Gelerntes neu zusammensetzen. Und die Frage ist, ob sie dann das Ganze zu was Sinnvollem oder zu was Neuem oder zu was Schönem zusammensetzt. Und das ist dann wieder, glaube ich, auch eine Interpretation des Menschen und eine menschliche Eigenart. So wie immer in der Kunst. Ne? Die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? Das ist ja jetzt keine ganz neue.
Ja, gut. Ich glaube, die Frage ist geklärt, wenn wir von Beethovens Neunter sprechen. Aber jetzt mal, also in der Definition hieß es ja, KI kann lernen. Das heißt, du hast gerade gesagt, dass KI Gelerntes neu zusammensetzen kann. Also rekombinieren. Ist das jetzt dieses sagenumwobene Deep Learning?
fast, das ist ein Teil von KI. KI ist eigentlich ein Überbegriff für alle intelligenten Systeme. Das sogenannte maschinelle Lernen ist dann ein Teilbereich der KI, der das Lernen aus Daten fokussiert. Das heißt, ich trainiere ein System aktiv mit Daten, füttere es mit Daten. Und daraus lernt es dann.
Aber macht man das nicht mit allen KIs, also die einfach mit Daten trainieren, immer weiter, bis das quasi selber diese Muster erkennt?
Nee, nicht, tatsächlich nicht. Es gibt auch noch andere Bereiche in der KI, also parallele Themen quasi zum maschinellen Lernen, die nicht mit Datentrainings verbunden sind. KIs können zum Beispiel auch wissensbasierte Systeme sein. Spricht man auch, das kam ja auch in der Definition gerade vor, Expertensysteme. Diese Systeme basieren auf einer Sammlung von Regeln und Fakten zum Beispiel, die von Experten bereitgestellt werden und danach entscheidet dann eine KI und macht dann quasi logische Schlussfolgerungen, um Entscheidungen zu treffen, anstatt aus den Daten etwas zu lernen. Und es gibt auch evolutionäre Algorithmen, die gehören auch zur KI und die basieren eben auf evolutionären Kriterien wie Selektion, Mutation, Rekombination, um Probleme zu lösen und sich selbst zu optimieren. Und die lernen nicht aus den Daten, sondern die iterieren immer wieder, ja, über Generationen hinweg quasi, neue Lösungen aus den gleichen Daten und werden damit dann besser.
Puh, ja, ich kann noch so halb folgen. Helfen wir mal gerade iterieren. Was bedeutet das denn bitte nochmal?
Ja, wie immer die Frage für einen Freund. Iterieren bedeutet, dass man zum Beispiel einen Algorithmus immer wieder über dieselben Daten schickt, damit er ein quasi besseres Ergebnis erzielt, also besser im Sinne aus der menschlichen Perspektive. Ne? Also er wird dann besser.
Ja, also man trainiert quasi diesen Algorithmus.
Ja, im Prinzip optimiert man ihn. Es ist kein Training wie beim maschinellen Lernen, wo man quasi aus den Daten heraus lernt. Man lernt quasi mit diesen Daten immer. Also der Unterschied ist marginal, aber es wird eben unterschieden.
Hm. Okay, das habe ich jetzt verstanden. Maschinelles Lernen ist also ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Und was ist jetzt mit dem Deep Learning? Das haben wir eben auch noch angesprochen.
Ja, Deep Learning ist quasi dann die nächste Stufe drunter. Also ist dann wieder eine spezielle Form des maschinellen Lernens. Und da spielen eben die schon oft gehörten wahrscheinlich neuronalen Netzwerke eine Rolle.
Neuronale Netze?
Ja, die neuronalen Netze oder neuronale Netzwerke werden immer mit unserem Gehirn verglichen. Weil wenn unser Gehirn trainiert, dann wiederholen wir eine Übung immer und immer wieder und es bilden sich quasi neue Verknüpfungen im Gehirn. Mit anderen Worten, wenn ich immer was wiederhole, werde ich besser. Mhm. In der Motorik ist das für mich immer ein bisschen einfacher als bei anderen Sachen.
Ja.
Wenn ich einen Handstand lernen will, muss ich den halt ein paar Mal gemacht haben und dann sagt das Gehirn irgendwann, okay, motorisches Programm kann ich jetzt. Beim Deep Learning ist das so ähnlich, allerdings schickt man quasi Informationen in so ein neuronales Netzwerk und die sind nicht so dynamisch wie Gehirne. Die sind sehr hierarchisch und arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Und je häufiger ich quasi in so ein neuronales Netzwerk das Bild eines Apfels einspeise, dann läuft das durch dieses neuronale Netzwerk durch und am Ende steigt dann, je häufiger ich das mache, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Apfel auch richtig erkannt wird. Also es ist nicht ganz das, was in unserem Gehirn passiert, aber es ist schon sehr ähnlich. Und Deep Learning ist im Prinzip die KI-Entwicklung, die so der letzte Quantensprung war, die zum Beispiel sowas wie ChatGPT hat und nutzt, die dahinter steckt, denn neuronale Netzwerke sind eben in der Lage, sehr große Datenmengen zu bewältigen und sie können komplexe Muster erkennen, wie sie zum Beispiel für die Analyse von Sprache eben notwendig sind. Also das ist schon sehr komplex mit der Sprache und dafür brauchen wir eben dann die neuronalen Netzwerke.
Also die neuronalen Netzwerke sind somit der Grund, warum ich heute eine Hausarbeit von ChatGPT schreiben lassen kann und diese Prüfungsform eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist.
So scheint es, oder das ist die Befürchtung in Schule und Hochschule. Allerdings kann KI das noch nicht wirklich. Also, die kann Text generieren, aber jetzt so eine ganze Hausarbeit alleine. Und ob es tatsächlich dazu kommt, dass die Hausarbeit als Prüfungsform nicht mehr da ist, das hängt sicherlich auch ein bisschen von den Hochschulen oder von uns auch an den Hochschulen ab.
Aber, also jetzt, wieso von uns, ne? Die Zahlen sprechen ja doch eine recht eindeutige Sprache, ne? Schon 2023, also ein Jahr, nachdem ChatGPT die öffentliche Bühne betreten hat, das gibt es erst seit 3 Jahren, das finde ich krass, haben Garrel et al. In einer Umfrage unter Studierenden festgestellt oder gefragt, ob sie KIs nutzen. Und 2/3 haben schon 23, also ein Jahr nach ChatGPT gesagt, nutzen wir. Also nur Bachelorstudierende. Und ich glaube, bei den Masterstudierenden waren es sogar 3/4. Und der Anteil heute dürfte einfach noch höher sein. Ja, deswegen, also wenn man sich jetzt die Themenbereiche ansieht, in denen KI eingesetzt wurde oder wird, dann war das ja bisher Klärung von Verständnisfragen zum Beispiel, Erklärung von fachspezifischen Konzepten, Recherche und Literaturstudium, Übersetzungen. Ich meine, wer übersetzt heute noch Latein, ne, in der Schule?
Ich kenne jemanden, der das heißt. 12 Jahre zu Hause.
Grüße gehen raus an hier Catcher Junior. Textanalyse und Textverarbeitung, Texterstellung, ja, ne, da kann man es nutzen. Und ja sogar mittlerweile bei Problemlösung und Entscheidungsfindung. Also, ja.
Ja, also natürlich lässt sich die KI nicht wegdiskutieren, ne? Und sie wird auch genutzt und
ist halt überall KI.
Ja, oder? Genau. Und das versuchen auch einige wegzudiskutieren. Auch hier gab es schon Diskussionen. Gibt es denn überhaupt eine Evidenz, dass die Studierenden das benutzen? Gut, die Studie, die du gerade zitiert hast, zeigt, ja, sie tun es. Es gibt Evidenz. Die KI ist überall. In Rechercheprogrammen, in der Textverarbeitung mittlerweile. Ne? Also Word, laufen mittlerweile auch KIs hinter. In Software für Datenanalysen. MaxQDA hat eine große KI-Anwendung jetzt, die auch auf ChatGPT basiert. Als ich auf der Suche nach Definitionen war, gab es eigentlich gar keine richtige Literatur aus den letzten Jahren jetzt, wo es um eine eigenständige Definition von KI geht, sondern KI steckt überall drin. Es war immer kontextbezogen. KI im Marketing, KI in der Wissensverarbeitung, KI in der Planung von was auch immer.
Ja, und, genau, glaube ich sofort. Ne? Deswegen, also das zeigt doch eigentlich nur, dass wir uns halt wirklich dringend drum kümmern müssen. Ne? Wie wollen wir damit umgehen?
Ja, im Prinzip gilt das ja aber alle für alle technischen Neuerungen. Ne?
Klar,
KI ist jetzt natürlich ein großes Ding, klar. Auf einmal können da Texte geschrieben werden, automatisiert, generisch und so lesen sie sich ja tatsächlich oft auch noch. Aber in meinem Studium gab es Google und die Professoren haben damals schon gewettert, no, die Studierenden lernen nichts mehr, die googeln alles nur noch. Und trotzdem bilden wir heute noch Studierende aus, die am Ende ihres Studiums Probleme aus dem Gegenstandsbereich der Geografie mit wissenschaftlichen Methoden lösen können sollen. Die meisten, die ja dann die Hochschule verlassen, können das auch. So steht es in der Prüfungsordnung. Daran hat sich auch seit Google nichts geändert. Google hat vieles vereinfacht. Wir müssen uns halt nicht mehr durch Zettelkataloge wühlen.
Ja, das stimmt.
Weil Google eben auch die Bibliotheken hat digitaler werden lassen. Ich bin wirklich gespannt, ob das bei KIs auch so ist, was KIs tatsächlich ändern. Texte generieren, das ist die eine Sache, der sinnvolle Umgang mit KI die andere. Was sich allerdings geändert hat oder ändern muss, ist tatsächlich auch die Form der Ausbildung.
Ja, ganz genau.
Ja, und da ist aber die Frage, kommen wir, reicht es jetzt zu sagen, okay, Prüfungsform, wir machen die alle KI sicher irgendwie. Ja, und heute kommt keiner mehr auf die Idee, googeln zu verbieten. Aber über ein KI-Verbot wurde zumindest bis vor ein paar Monaten immer noch diskutiert.
Ja, also was ich sagen will, wir müssen uns halt einfach, oder die Universitäten an sich, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir jetzt mit KI umgehen. Ne? Also schließlich ist jetzt wegzudiskutieren, macht keinen Sinn. Die Studierenden sollen ja Inhalte und Kompetenzen erwerben, auch wie sie damit umgehen können und sich halt auch mit diesen Hilfsmitteln, da hast du vollkommen recht, ne, für ihren Beruf qualifizieren können und sollen. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass man sich nicht qualifiziert, wenn man sich jegliche Hausarbeit einfach mit KI-generierten oder ja, mit KI machen lässt und so seinen Abschluss bekommt und nichts gelernt hat.
Nee, aber dieses Spannungsfeld oder das Thema ist sicherlich ein bisschen groß, um das hier abschließend zu lösen. Die Unis haben es ja selber noch nicht gelöst. Also was sollen wir kleine Lichter da machen? Aber die Frage nach der Prüfungsform greift, glaube ich, tatsächlich zu kurz. Ne? Stirbt die Hausarbeit jetzt aus? Ja, vielleicht. Aber die Universitäten waren eigentlich immer schon, da gibt es auch aus den 1980er Jahren ein Modell zum Spannungsfeld, in dem sich Hochschulen bewegen. Und da gibt es eben Wissenschaft, Gesellschaft und persönliche Bildung. Ne? Die Wissenschaft, da sollen die Hochschulen neues Wissen generieren und Wissenschaft weiterentwickeln oder zur Weiterentwicklung beitragen. In der Gesellschaft bedeutet, da sollen Hochschulen gesellschaftliche Probleme adressieren und auch Wissenschaft für die Gesellschaft nutzbar machen. Und bei der persönlichen Bildung geht es eben darum, die persönliche Entwicklung von Studierenden und auch von Lehrenden irgendwie weiterzuentwickeln. Und in diesem Spannungsfeld bewegt man sich eigentlich immer in der universitären Ausbildung, ob das jetzt mit Google ist oder mit einer KI.
Klingt ja ziemlich oldschool, aber ja, hast
das,
du recht, ne?
Das ist oldschool. Es passt aber tatsächlich trotzdem, denn die KI passt genau da rein.
Ja.
Die Hochschulen müssen sich quasi in der Lehre die Frage stellen, was will die Gesellschaft eigentlich von unseren Absolventinnen und Absolventen? Was gibt es da für Erwartungen? Wie sollen die mit KI umgehen können? Sollen die KI weiterentwickeln können? Sollen die prompten können? Was auch immer. Das ist sicherlich auch von Studiengang zu Studiengang sehr unterschiedlich. Was erwarten eigentlich potenzielle Arbeitgeber? Was Was gibt es für fachbezogene KIs? Muss man daran dann ausbilden? Was für einen Anspruch auch haben die Studierenden vielleicht? Könnte man auch mal fragen. Wenn es um KI geht, was wollen die eigentlich wissen?
Absolut, ne? Hast du recht? Kann ich dir so im Großen und Ganzen zustimmen? Mir scheint es so, dass aktuell noch nicht weit genug in der Lehrpraxis eigentlich implementiert ist. Also,
ja, wie immer im Goldrausch. Und nichts anderes ist das ja mit der KI im Moment. Gilt erstmal machen, dann fragen. Ne? Das ist schon immer so gewesen. Trotzdem wird ja schon auch daran gearbeitet. Ne? Wenn ich sehe, dass wir hier Lernbuddies programmieren, mit denen die Studierenden dann KI-basiert den Stoff von Grundlagenveranstaltungen nachbereiten können, dann geht das ja schon in der Lehre in eine Richtung, wie setzen wir das sinnvoll ein? Und es geht nicht nur um Prüfungsformate. Klar, die wird man sich auch angucken müssen. Und es geht auch über das Schreiben von Texten hinaus. Und gerade hier scheint mir der Einsatz von KI doch tatsächlich irgendwie auch sinnvoll.
Ja, das stimmt schon auf jeden Fall. Trotzdem, wie gesagt, ich sehe die Gefahr einer Lernvermeidung, weil die KI halt, wenn ich es möchte, mir gefühlt zumindest alle Aufgaben abnehmen kann. Vielleicht jetzt noch nicht, aber in wenigen Jahren bestimmt.
Ja, und da schwingt ja auch immer so ein bisschen die Unterstellung mit, unsere Studierenden wollen gar nicht lernen. Ne? Und wir brauchen nur an uns selbst runtergucken.
Ich beziehe uns da explizit mit ein.
Der, ne? Der also. Mensch ist bequem, ne? Und die KI fördert halt diese Bequemlichkeit. Und wir tun gut daran, auch erstmal vom Schlechtesten auszugehen, selbstverständlich. Aber das darf natürlich nicht dann da aufhören. Wir werden uns als Fach daher und auch natürlich hier in Köln als Standort entscheiden müssen, was unsere Studierenden in Sachen KI lernen sollen und auch, was in der Wissenschaft oder in anderen Arbeitsfeldern von Geografinnen und Geografen in Sachen KI gebraucht wird. Und das mit dem Lernen von KI, das hast du schon richtig gesagt, du beziehst uns da mit ein, das ist eben keine Einbahnstraße. Auch auf Seiten der Lehrenden wird KI genutzt. Und wenn wir dann allerdings irgendwann zu dem Punkt kommen, wo Studierende Arbeiten mit KI schreiben können und wir die mit KI kontrollieren, dann ist natürlich irgendwie keinem geholfen. Unsere Kollegin Veronika Seelbach hat das, wie ich finde, sehr schön aus mehreren Publikationen mal für unsere Einführung zusammengestellt. Die Publikationen Book Limburg 2023 und Spannagel 2023, die stellen wir euch mal in die Shownotes auch. Danach gibt es in der KI im Prinzip auch im Studium dann drei Bereiche. Das erste ist die Lernvermeidung. Das heißt, ich lagere einfach auch Basiskompetenzen, die ich irgendwie doch vielleicht können sollte, an eine KI aus. Dazu gehört das Generieren von Text, aber auch das Zusammenfassen von Text, ohne den Text wirklich gelesen zu haben, aber dann zu glauben, ich habe ihn gelesen. Ich habe ja die Zusammenfassung gelesen, das reicht schon. Dann gibt es mein Lieblingswort, Computational Offloading oder Lernassistenz. Also ich nutze entweder die KI als Lerntutor, ne, wie bei so einem Lernbuddy, oder ich nutze KI, um Texte besser zu verstehen. Ne? Also ich kann in der KI chatten, einen Text diskutieren, wie auch immer. Du siehst schon, ich tue auch so, als wäre eine KI doch irgendwie menschlich und wäre tatsächlich intelligent, was sie ja eigentlich gar nicht ist. Sie ahmt das ja nur nach. Und der dritte Schritt ist dann natürlich eine Ergebnisverbesserung. Also wenn wir unsere Texte mit der KI kritisch hinterfragen, dann können ja unsere Ergebnisse tatsächlich, die wir produzieren, auch in der Wissenschaft irgendwie besser werden.
Ja. Aber gerade in der Textverbesserung ist es doch wirklich ein Thema bei Hausarbeiten, finde ich. Ne? Einige KollegInnen sagen, dass die Zahl der sprachlich schlechten Hausarbeiten mit der Veröffentlichung von ChatGPT schlagartig abgenommen hat. Ist ja so gesehen gut, ne? Aber sind wir da jetzt wirklich, ne, wie werte ich das? Ist das noch lauterer Wettbewerb? Sind wir da nicht so ganz scharf an der Grenze zum Betrug?
Naja, wir predigen unseren Studierenden gerne, dass sie ihre Abschlussarbeiten von Kommilitonen gegenlesen lassen sollen. Denn wenn man da so drinsteckt, ne, dann überliest man vieles und jemand Externes, der findet vielleicht leichter logische Brüche oder ist besser in der Orthographie. Ne, die KI ermöglicht das im Prinzip jetzt jedem Studierenden, auch denen ohne Freunde oder Deutschlehrer als im Elternhaus oder so. Also vielleicht muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das ist auch eine finanzielle Dinge. Da wären wir beim Digital Divide, aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Und damit werden natürlich die Arbeiten sprachlich besser. Früher hat man vielleicht sogar ein Lektorat bezahlt. Ne? Und niemand wäre auf die Idee gekommen, irgendwie das als Betrug zu bezeichnen.
Ja.
Weil man es vielleicht auch nicht wusste.
Absolut richtig. Das Ding ist halt, vielleicht jetzt auch, wenn man ein bisschen zu oberflächlich drauf schaut, ne, der Grad zwischen Text verbessern und Text generieren ist halt einfach sehr schmal. Ne? Vor allem ist die Frage, kann ich das selber noch nachvollziehen, was ich da mache? Das meine ich halt auch.
Ja, und es war uns tatsächlich ja vor der KI total egal. Ne? Also verstehe mich nicht falsch, wir müssen unser Studium den Entwicklungen anpassen.
Absolut,
und
ja.
Jedes Fach tut gut daran zu überlegen, was es braucht und was es nicht braucht in diesem KI-Bereich. Und unser Ziel muss es halt tatsächlich einfach sein, Studierende und auch uns Lehrende dazu zu bekommen, die KI irgendwie sinnvoll einzusetzen und nicht eben nur zur Lernvermeidung. Und es ist vielleicht einfach diese Aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung, die da in dem Modell vorhin anklang. Und da greife ich auch wieder gerne die langweiligen Themen des wissenschaftlichen Arbeitens auf, aus dem letzten Semester hier im Podcast. Wie sortiert sich die KI in gute wissenschaftliche Praxis ein? Das ist eine Frage, die durchaus über das Studium hinausgeht. Wie stellen wir sicher, dass Forschungsprozesse auch beim Einsatz von KI transparent und nachvollziehbar bleiben? Alles Fragen, die jetzt nochmal neu überarbeitet und diskutiert werden müssen. Und zum Beispiel auch, wie ändert sich eigentlich der Umgang mit Forschungsdaten bei einer KI, wenn ich die irgendwo hinlade, wo ich gar nicht weiß, wohin.
Bevor wir jetzt anfangen zu versuchen, all diese Fragen zu beantworten und du dich da weiter in die Qualität des wissenschaftlichen Arbeiten zurück reinsteigerst, ich würde sagen, das waren jetzt ganz schön viele Denkanstöße. Skepsis und Euphorie oder Chancen, die uns das gibt, ist, glaube ich, von allen Perspektiven hier reingekommen. Ich würde sagen, Holger, das reicht für heute, oder?
Ja, und wir lassen das Thema einfach mal so offen.
Ja. Das ist. Genau, KI, bitte einen schönen Schluss finden hier für uns.
Vielen Dank, Holger und Hannes, für diese spannende Diskussion. Ich habe viel gelernt. Oder besser gesagt, ich habe Daten verarbeitet und Muster erkannt. Ob künstliche Intelligenz die Menschheit ersetzen kann? Wahrscheinlich nicht. Ob sie euch unterstützen kann? Ganz sicher. Doch am Ende bleibt eine Frage. Wie intelligent nutzt ihr eure Intelligenz? Ob natürlich oder künstlich? Ich verabschiede mich mit den Worten, das war die Geonauten-Folge zu künstlicher Intelligenz. Ich bin eine KI, aber die menschlichen Stimmen, die ihr hier hört, die gibt es wirklich. Noch.